Wie wir fühlen.
Ein Podcast der Funky Jugendredaktion.
Hallo, ich bin Nele und du hast den Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um das Thema Identität. Dafür spreche ich mit jungen Menschen über das, was ihre Identität prägt und sie zu den Menschen macht, die sie heute sind. Heute spreche ich mit Lilly Blauzun. Lilly ist als politische Influencerin auf Instagram und X aktiv. Bereits als Teenagerin wurde sie Mitglied bei den Jusos, den jungen SozialistInnen der SPD. Seitdem ist sie politisch engagiert und setzt sich für ihr Heimatbundesland Mecklenburg-Vorpommern ein und macht sich gegen ostdeutsche Stigmata stark. Wir sprechen in dieser Folge über Lillys Weg in die Politik, darüber, was sie an der Berichterstattung über Ostdeutschland nervt und über ihren neuen Podcast OKF, Ortskontrollfahrt. Viel Spaß beim Hören! Liebe Lilly, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist bei uns. Wie fühlst du dich denn heute?
Hi erstmal. Ich fühle mich gut. Also ich bin entspannt. Heute ist eine neue Folge von unserem Podcast rausgekommen, das ein bisschen komisch ist, weil es schon die fünfte ist und sozusagen Halbzeit ist dieser Staffel. Und was sich ein bisschen komisch anfühlt einfach, wenn man ein Jahr dran gearbeitet hat und dann ist man schon bei der Hälfte. Aber grundsätzlich sehr gut, ja.
Um so ein bisschen das Eis zu brechen, haben wir immer eine neue Rubrik, Unpopular Opinion. Hast du da mir was Verrücktes mitgebracht vielleicht?
Was ist denn eine unpopular Opinion bei mir? Ich hatte mir was überlegt. Ah, oh, jetzt habe ich vergessen. Bohnensalat ist ein richtig guter Snack.
So
völlig
so.
Random jetzt, aber das ist was, ich habe gestern mir wieder Bohnensalat gemacht. Ich bin Bohnensalat-Fan.
So der klassische, diese grünen, länglichen?
Weißen. Wachs-Bohnensalat.
Ja, okay.
Das ist völlig random jetzt, aber das wird viel gehatet. Bohnen werden zu viel gehatet.
Ja, ich glaube einfach, weil Leute sehr Angst haben, was nach der Bohne kommt quasi.
Ja, aber da muss man auch einfach mal drüber stehen. Ja. Da muss man im Moment leben und einfach denken, es schmeckt zu gut jetzt, um danach drüber nachzudenken. Deshalb, ich bin Team Bohne.
Team Bohne, ja, finde ich gut. Dann kommen wir mal zu unserem Thema des heutigen Podcasts, nämlich ostdeutsche Identität. Genau, du hast ja schon erwähnt, euer neuer Podcast OKF hat jetzt vor kurzem Premiere gefeiert. Da sprichst du mit Jakob Springfeld und bekannten Gästen über das Aufwachsen im Osten. Wie kam es denn überhaupt dazu?
Es war so, dass Jakob und ich uns vor einem Jahr ungefähr mit Fritz und der dpa getroffen haben, weil Fritz die Idee hatte, einen Podcast oder irgendwie ein Projekt, also ich glaube, das war noch nicht mal Podcast-spezifiziert, aber auf jeden Fall ein Projekt zu machen, wo es um junge Menschen in Ostdeutschland geht und was die irgendwie spezifisch erreichen soll. Genau, da haben wir uns einfach zusammengesetzt und mal überlegt und was so uns geprägt hat. Und da habe ich natürlich von OKFs erzählt, weil ich einfach OKFs wahnsinnig oft gemacht habe und immer noch mache, mit meinen Leuten. Und dann ist da dieser Podcast draus entstanden. Also das ist sozusagen die Kurzform. Fritz hat sich dann noch mit der dpa zusammengetan. Aber die Grundidee kam sozusagen aus meiner und Jakobs Biografie und von dem Grundgedanken von Fritz auch.
Ganz kurz, also OKF, würdest du sagen, das ist ein ostdeutsches Ding oder macht man im Westen das auch? Also ich tatsächlich kannte den Begriff davor gar nicht, aber ich bin auch Berlinerin, also so hier hat man wahrscheinlich mit der U-Bahn oder S-Bahn OKF gemacht, so einmal Ringbahn fahren. Genau, kann ich noch gar nicht davor, aber das ist so ein klassisches Ding.
Also ich glaube, Ortskontrollfahrt an sich, irgendwie das Spezifische, ist, glaube ich, was für einen ländlichen Raum vor allem. Also ich meine, klar machst du in Berlin keine OKF, wenn du an jeder Ecke irgendwie was zum Abhängen und zu machen hast. Aber bei uns war es zum Beispiel, da wo ich aufgewachsen bin, gibt's halt einfach wirklich, also in diesem ganzen Ort gibt's wirklich keinen richtigen Ort für junge Leute und dann schafft man sich halt ein und das ist halt diese OKF, weißt du, dass du alle deine Mädels in Autoparks Snacks mitnimmst, Musik mitnimmst und dann halt einfach durch die Gegend fährst und dir eine gute Zeit bereitest. Das macht man ja natürlich nur an Orten, wo es irgendwie oder oft nur an Orten, wo es sonst nicht so viel gibt.
Nochmal zum Podcast, gab es denn bereits schon Feedback auch so, sag ich mal, ein paar ostdeutsche oder westdeutsche Stimmen?
Wir hatten das Glück, dass irgendwie schon viel berichtet wurde, als der Podcast rausgekommen ist und es war auch alles cool und hatte ich so auch nicht erwartet. Also ich hatte schon gehofft und gedacht, dass das irgendwie ein bisschen Thema wird, aber so in der Dimension war das dann schon echt cool, weil es vor allem ja, irgendwie wir sind die Gesichter vorne, aber am Ende geht es ja um die Geschichten, die erzählt werden, dass Leute sich repräsentiert fühlen. Das waren so, auch würde ich sagen, die wichtigsten Nachrichten, die ich so bekommen habe für mich, dass irgendwie junge Leute zum Beispiel einfach von mir zu Hause so, weißt du, wenn die mir schreiben und sagen so, hey, ich finde es echt cool, was ihr gemacht habt, weil es einfach was ist, das meine Lebensrealität voll widerspiegelt und das ist einfach, was ist einfach, was man macht, so OKF, McDonald's. Ich glaube, OKF ist ein Format, das man von Jakob und mir jetzt nicht unbedingt erwartet hätte, wenn man uns vorher schon verfolgt hat, weil wir einfach sehr politische Menschen sind und natürlich immer sehr viel mit Politik gemacht haben. Und natürlich geht es auch um Politik, weil das kann man natürlich nicht ausblenden, aber es ist einfach kein Politik-Podcast, sondern wir reden, glaube ich, einfach sehr entspannt und niedrigschwellig und normal über Sachen, die irgendwie uns im Aufwachsen aufgefallen sind und wichtig sind. Und das fand ich eben so cool auch an dem Projekt. Es ist nicht irgendwie die tausendste politische Auseinandersetzung und irgendwie, keine Ahnung, Ostdeutschland, wie es gerade halt in der Politik besprochen wird, sondern einfach, dass junge Leute sich gesehen fühlen und dass das irgendwie natürlich das höchste Ziel ist, was man haben kann, junge Leute damit zu erreichen, die sich einfach gesehen und gehört fühlen und ja.
Ja, auch gerade, dass man vielleicht von manchen Leuten erfährt, dass sie überhaupt aus Ostdeutschland kommen, das weiß man ja, weil, also ihr hattet ja jetzt Finch zu Gast, da weiß man ja, glaube ich, relativ sicher, dass
das könnte man schon annehmen bei Finch.
Das hat man vielleicht mal gehört. Aber ja, bei anderen GästInnen weiß man das ja gar nicht. Und das ist ja auch immer super interessant, wenn man sich dann wieder sieht so ein bisschen.
Es ist ja auch so, dass wir natürlich in der Gästeauswahl auch super aktiv sind, Jakob und ich. Und immer, also ich meine, ich gehe ja natürlich mit offenen Augen gerade irgendwie durch die Welt und gucke, ah, wo ist noch jemand, den ich irgendwie noch cool finde. Und das fand ich bei Stachel zum Beispiel so cool, weil ich war riesen Stachel-Fan von TikTok und so. Und fand ich einfach, also eine der cooleren Influencerinnen, weil ich immer dachte so geil, irgendwie, ich finde, also natürlich nicht alles geil und so, aber die redet einfach, was sie denkt. Ich fand es einfach immer so cool von der Art Mensch. Und dann ich irgendwie das mal so super random mitbekommen, dass die irgendwie aus Gera ist. Und da war ich so geil, ich will die unbedingt für den Podcast haben. Und ja, so geht's mir mit einigen Leuten, die wir da zu Gast haben. Und ich glaube, so geht's vielen anderen, die Leute zum Beispiel kennen, aber deren Hintergründe gar nicht.
Jetzt haben wir ein bisschen über dein Podcast-Projekt geredet. Jetzt würde ich auch ein bisschen gern was von deiner Biografie mehr erfahren. Oder beziehungsweise, du bist ja in Ludwigslust oder bei Ludwigslust aufgewachsen in Mecklenburg-Vorpommern.
Das ist Techentin. Techentiner würden sagen, wir sind eigenständig. Das Gesetz sagt mittlerweile, wir sind eingemeindet in Ludwigslust. Also ja, je nachdem, wie man es betrachtet. Ich würde natürlich auch sagen, wir sind eigenständig.
Okay, gut.
Also, aber es ist am Ende liegt da nur ein Feld zwischen. Also ja. Es ist jetzt auch keine wahnsinnige Distanz deshalb.
Ja, und nach dem Abi bist du dann nach Berlin gezogen?
Nee. Ich habe noch 5 Jahre in Frankfurt-Oder gewohnt.
Genau. Ah, das wollte ich dich nämlich sowieso fragen. Du studierst ja in der Viadrina in Frankfurt, aber dann komme ich da gleich nochmal drauf zurück. Aber dann nach der Frankfurt-Oder-Zeit bist du nach Berlin gezogen?
Genau, ich bin noch fresh hier.
Ja,
ich
okay.
Seit 4 Monaten in Berlin, glaube ich. Ah. Also wirklich frisch. Genau, war in Frankfurt-Oder. Und weil ich jetzt mit Vorlesungen und so durch bin und nur noch Examsvorbereitung habe und die in Berlin ist, bin ich dann hergezogen.
Was hat dich bewegt, an die Viadrina zu gehen? Und wie findest du Frankfurt-Oder?
Also die Antwort auf diese Frage überrascht mich selbst manchmal wieder, wenn ich an mein jüngeres Ich zurückdenke. Der Grund, warum ich an die Viadrina gegangen bin, war super easy. Ich habe Praktikum gemacht beim Bundestag und da war ein Kollege, der hat an der Viadrina studiert. Und der meinte einfach nur so, ja, es ist international cool, bin ich so weit weg von Berlin und relativ klein. Und dann habe ich mir ein einziges Mal diese Stadt angeguckt und dachte ich, okay, dann ziehe ich da hin und studiere da. Und ich habe mir keine andere Uni angeguckt. Also
wirklich, ist das, also du hast auch in ganz Deutschland...
Okay. Nö,
ah, ja.
Nee, ich aber bin dann doch einfach, weil ich dachte, das ist auch nicht so weit von Mutti und irgendwie, also es war irgendwie so ein gutes Dreieck für mich, so mit Berlin und zu Hause und irgendwie, ja, Polen mag ich auch gern. Und dann dachte ich einfach, gut, dann machen wir das jetzt. Und dann bin ich da hingezogen und habe da 5 Jahre gewohnt. Und muss sagen, dass ich in Frankfurt auch echt eine gute Zeit hatte. Also Frankfurt ist natürlich super leer. Man muss sich halt das so vorstellen. Frankfurt hat sich halbiert seit der Wende. So sieht die Stadt auch aus. Es sind einfach zu wenig Menschen für zu viel Stadt. Aber dadurch sind natürlich wahnsinnige Räume da, gerade für junge Menschen, um irgendwie sich kreativ auszuleben oder irgendwelche Sachen zu machen. Und der Oberbürgermeister ist super und lässt sich auf alles ein. Und das war wirklich... Für so junge, kreative Studis ist es einfach eine mega, mega Umgebung. Die Uni war für mich halt mega, weil es sind wirklich kleine Kurse. Du hast einen super engen Draht zu Profs. Also die geben dir irgendwie ihre Handynummer und keine Ahnung, man macht so, ich hatte meine Seminararbeitsbesprechung per WhatsApp, Videocall. Also es ist halt so, es ist halt alles super nah und das ist halt super gut, wenn man gerade wie ich noch voll viele Sachen nebenbei macht und so und dann aber immer weiter eine gute Anbindung hat. Frankfurt hat aber natürlich auch viele negative Seiten. Also eine Freundin von mir, die schwarz ist, ist auch weggezogen, weil sie gesagt hat, dass sie das nicht aushält. Das sind natürlich Erfahrungen, die ich nur beschreiben kann von anderen, die aber auf jeden Fall da sind und immer noch präsent. Also das darf man auch nicht vernachlässigen, wenn man irgendwie toll über diese Stadt spricht, dass das halt einfach irgendwie ein Teil davon ist. Und diese Stadt natürlich wahnsinnig widersprüchlich einfach ist. Ich meine, es gibt einen linken Oberbürgermeister und die AfD hat die Europawahl da gewonnen. Also manchmal verstehe ich es da auch nicht. Aber ja, man kann sich eine gute Zeit bereiten. Zumindest als weiße, privilegierte Jurastudentin.
Dann noch mal ein bisschen weiter zurück. Wie gesagt, in Tschechentin bist du aufgewachsen und du bist aber auch 10 Jahre nach der Wende geboren. Würdest du trotzdem sagen, dass du in deiner Kindheit und Jugend dieses ostdeutsche Sein eine große Rolle gespielt hast? Und hattest du auch den Eindruck, dass du anders sozialisiert bist?
Also bei mir in der Familie ist es so, dass mein Dad ist Westdeutscher und meine Mom ist Ostdeutsche. Und ich bin bei meiner Mom aufgewachsen. Und ich würde schon, also natürlich kann man das nicht anhand von Familien so fix machen. Aber ich würde schon sagen, wenn ich so die Gesellschaft, so schwierig zu beschreiben, so also die Gesellschaft in Niedersachsen, da wo mein Papa herkommt und da wo ich aufgewachsen bin, so Vergleich von den Werten, von der Art miteinander umzugehen, vom Frauenbild auch voll doll, wie meine Mom immer betrachtet wurde, weil sie früh wieder arbeiten gehen wollte und irgendwie im Osten war das so gar kein Ding. Klar, Oma hat uns genommen oder irgendwie uns vom Hort abgeholt oder so und irgendwie in Niedersachsen war das schon immer so ein bisschen kritischer noch beäugt. Es kann auch sein, dass sie einfach besonders hängen geblieben waren, aber es kann auch sein, dass es einfach gesellschaftlich noch ein Ding war oder auch immer noch ist vielleicht. Da glaube ich schon einfach, dass es mich irgendwie in der Offenheit, in der Art, mit Leuten umzugehen, geprägt hat. Doll, aber natürlich auch die Nachwendeerfahrung meiner Familie. Also ist schon einfach komisch, wenn von heute auf morgen das System weg ist, in dem du aufgewachsen bist und irgendwie in dir ein neues reingedrückt wird, was ja auch, also wertungsfrei, aber war ja einfach so. Gestern hat das jemand posttraumatische Belastungsstörung genannt, die aus Sachsen kommt, mit der ich gesprochen habe. Die meinte, dass das wahrscheinlich einfach was ist, dass man Generationen weitergibt. Und ich kann mir vorstellen, dass das echt so ist, weil natürlich kriege ich das voll mit. Ich bin jung in der Partei beigetreten. So, das ist natürlich super weird gewesen für meine Familie, weil Parteien sind nicht so was Cooles in Ostdeutschland, in Westdeutschland auch nicht, aber eher, man hat eher so eine Nähe zum Staat und zu Parteien und so. Und ich glaube schon, dass es einfach was ist, das weitergegeben wird. Und natürlich, man auch so kulturell irgendwie, keine Ahnung, ich kenne leider zu viele Scheuen, wo noch irgendwie DDR-Fahnen hängen und so. It's a thing.
Ja.
It's a thing. Lol. Da merkt man den Ossi. Ja.
Gibt es denn bestimmte Klischees, die dich vor allem nerven?
Also ich sag mal so, ich finde irgendwie, ja, es gibt halt so Klischees. Also es wird ja oft irgendwie so über keine Ahnung, rechte Leute natürlich gesprochen, wenn es um Osten geht. Das nervt mich natürlich, weil ja, die gibt's, sonst muss man besprechen, aber das bespricht man nicht, indem man da mit dem Stinkefinger rüber zeigt und sagt, ihr dummen Ossis, ihr wählt alle irgendwie AfD und seid dumm. So, das ist ja irgendwie, was oft kommt. Sondern, dass man irgendwie sich da einfach mal wirklich ehrlich mit auseinandersetzt, was in der Nachwendezeit passiert ist, wie auch irgendwie der Frauen-Männer-Unterschied in Ostdeutschland ist, weil natürlich die ostdeutsche Frau eine besondere Stellung hat, einfach nochmal beruflich und gesellschaftlich nochmal anders gestellt ist. Es gibt einen krassen Männerüberschuss in Ostdeutschland und so. Das schon alles sind irgendwie Themen, die besprochen werden muss und das ist mir alles immer so ein bisschen zu platt und zu dumm, wie über Ostdeutschland geredet wird. Ich finde auch die Diskussionen oft anstrengend, weil wenn es zum Beispiel um wirtschaftliche Unterschiede geht, es oft einfach so ist, dass dann gesagt wird, ihr seid ja selbst schuld oder bei euch ist ja auch nichts und was soll man denn da aufbauen und irgendwie so, ja, okay, aber es fehlen ja auch die Arbeitskräfte und so. Das ist mir alles zu platt und eindimensional und ich reg mich schon viel auf.
Ich finde es interessant, dass das wirklich immer alles über einen Kamm geschert wird. Jedes Bundesland, das sich ja auch wirklich auch total unterscheidet. Also MV ist nicht Sachsen so und natürlich merkt man einen Unterschied zwischen den neuen und alten Bundesländern. Ich meine, deswegen reden wir auch darüber. Und
aber allein, dass du von neuen und alten Bundesländern redest.
Ja, es ist halt,
es ist halt so drinne.
Und genau,
also
noch so drin.
Das war gar kein Front an dich. Das ist einfach, ich finde, das ist einfach, das hat so selbst der RBB in der Pressemeldung für unseren Podcast gemacht. Und ich bin so, Leute.
Ja, es ist, genau, das ist so, hat man sich so angeeignet, so das so zu übernehmen, so. Im Privatkontext würde ich darüber auch nicht so reden, aber ich glaube, ich rede auch wenig über so Ostdeutschland, obwohl meine Familie aus Ostdeutschland kommt, aber das ist halt wenig Thema. Ich glaube, das ist dann auch wieder eine andere Sozialisierung, weil ich nun mal in der Stadt aufgewachsen bin und genau, meine Familie dann nach Ostberlin gezogen ist, schon relativ früh. Also man weiß jetzt, wie Ostberlin jetzt aussieht, das ist halt Prenzlauer Berg, das ist ja wirklich totaler und Mitte. Also das sind ja, wie konträr kann was sein, wie es früher und wie es heute ist, so. Und genau, ich bin ja auch weitaus nach der Wende dann hinterher aufgewachsen und das ist dann ein ganz anderes Feeling. Deswegen kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen, auch so, wie es auch in den ländlichen Regionen eigentlich so ist. So ein Umschwung, ich habe den ja nicht so miterlebt, ich bin ja einfach da gewesen, so.
Ja, und vor allem, wenn ich das noch kurz einschieben darf, wie auch so die Medien über Ostdeutschland reden, da kriege ich, ey, das regt mich richtig doll auf. Also wenn jetzt zum Beispiel, guck mal, es gibt jetzt so eine ZDF-Reihe, wo Eva Schulz, glaube ich, macht irgendwie, fiese Leute würden jetzt sagen, Zoobesuch in Ostdeutschland. aber ich sage jetzt einfach mal, sie macht eine Rundreise und sie ist auch wirklich interessiert und ist alles auch okay. Aber die Medienberichterstattung ist dann schon wieder so, ja, die Landtagswahlen im Osten. Und ich denke mir immer so, Leute, würdet ihr jemals, wenn irgendwie Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg zusammen wählen, würdet ihr jemals schreiben, die Landtagswahlen im Westen? Also was ist das für eine weirde Headline, wenn man sich das mal andersrum überlegt? Wie über Ostdeutschland geredet wird, da kann man doch keinem Ossi übel sein, dass der abgefuckt ist. Also wenn mich das als junge Person, die aus der Region kommt, aber die sozusagen diese DDR-Prägung nicht auch noch hat, sag ich mal, und die Nachwendeerfahrung und die Enttäuschung davon nicht auch noch hat, wenn mich das schon so aufregt, so wie muss es den Leuten dann gehen, die echt vom deutschen Staat wirklich
stigmatisiert
wurden. Das war, was ich gesucht habe. genau, und das finde ich halt so, ich finde das alles so absurd. Das muss ich dir wirklich sagen. Auch nach Wahlen irgendwie. Und dann sind alle wieder enttäuscht. Und oh mein Gott, Ostdeutschland hat schon wieder rechts gewählt. Und es ist alles so. Und ich check's auch. Und es ist alles schlimm. Aber dann beschäftigen sie sich anderthalb Tage damit. Und dann ist es auch wieder egal. Also es ist alles so fake irgendwie. Die Auseinandersetzung mit Ostdeutschland.
Du bist ja schon auch sehr früh in die Politik gegangen, also vom Jugendrat zu den Jusos und warst dann auch schon mit 18 unter den 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen gelistet. Ja, wie fühlt sich das erstens an, wenn man schon mit 18 so quasi eine Karriere und jetzt bist du 23, das ist ja wirklich schon...
Ja, jetzt bin ich alt.
Ja, jetzt stimmt, könntest du jetzt aufhören.
Bin ich in Rente?
Ja. Was hat dich damals wirklich so, was waren deine Beweggründe? Ich meine, da warst du sehr jung, was sind deine Beweggründe nach wie vor, dich politisch zu engagieren?
Also damals war es ähnlich platt wie die Entscheidung, an der Viadrina zu studieren. Ich wollte eine Party mit organisieren in Ludwigslust bei uns in der Stadthalle, die Ü11-Party, weil man da ab 12 sein durfte. Und die wollte ich gerne mitorganisieren, als ich 12 war. Und dafür musste man sich in den Jugendrat wählen lassen. Und ich wollte eigentlich nur diese Party organisieren. Also ich wusste überhaupt nicht, was da passiert und was man da noch macht und so. Und dann hat es aber sehr schnell sehr viel Spaß gemacht. Und wir haben Skateplätze renoviert und so Sachen, Angebote für junge Menschen geschaffen. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich eigentlich auch gar nicht so richtig vor, einer Partei beizutreten. Da habe ich aber ein Praktikum gemacht. Auch das ist eine sehr lange Geschichte. Aber dann bin ich irgendwann eingetreten in die SPD, weil ich irgendwie dachte, so, ich finde es schon gut, sich einzusetzen für was. Also ich hatte damals ja noch keine konkreten Vorstellungen, außer dieses Soziale. Und ich will was für andere machen, dass ich das irgendwie gut finde. So, dann kannst du natürlich mit 14... Das ist jetzt kein ausgeprägtes Weltbild oder so. Und dann habe ich einfach, genau, mich weiter eingesetzt und das vor allem für die Region, aus der ich komme, also für die Menschen bei mir. Habe versucht, irgendwie diese Perspektive immer abzubilden in allen Runden oder wo auch immer ich dann war. Mache jetzt halt immer noch unterschiedliche Sachen, dass es dann irgendwie so, keine Ahnung, krass wurde medial um mich, war jetzt irgendwie auch nicht geplant, war auch irgendwie komisch und bin auch irgendwie froh, dass ich jetzt einfach gerade so ein bisschen mein Ding machen kann und es nicht mehr so krass ist, weil es einfach schon nervig ist, wenn man 18 ist und irgendwie so voll viel von einem in der Presse besprochen wird.
Hat dich das auch überfordert? Also war das für dich auch mental dann irgendwie anstrengend?
Ich glaube, dass man das in dem Moment selbst nicht so richtig checkt, sondern erst danach. Also ich hatte zum Beispiel, das ist so ein ganz einprägsames Ereignis gewesen. Das war der Bundesparteitag 2019. Da war ich 18, das war der erste Parteitag nach meinem Abi. Ich habe Abi im Sommer gemacht, im Dezember war der Parteitag. Und irgendwie kurz vor dem Parteitag sind so alle Medien auf mich raufgesprungen. Das war richtig krass. Da war ich irgendwie auf einmal Seite 1 vom Tagesspiegel und so weiter. Das war übelst crazy, so irgendwie ohne Inhalt gefühlt. Also einfach nur so, hier, die Person rettet jetzt die SPD.
Die ist jung.
Genau, die ist jung und die kann irgendwie was mit Social Media. Und da ging es null um Inhalte. Die haben einfach nur wen gesucht, den sie hochschreiben können. Und dann war dieser Parteitag und ich, kleines, naives Kind, wusste natürlich gar nicht, das, was in den Medien passiert, das könnte sich natürlich auch auf so einen Parteitag, auf dich selbst und deinen Radius sozusagen auswirken. Und es war so krass da, weil wirklich ich durchgehend angequatscht wurde. Also ich konnte nicht einmal durch die Halle gehen, ohne um Fotos gebeten zu werden oder irgendwie irgendwelche Journalisten und so. Es war auch alles cool. Das hatte ich auch, du bist jung und irgendwie auf einmal finden die Leute dich cool. Ja. Aber es ist ultra anstrengend. Und ich wollte, das war dieser Samstag und Sonntag wäre auch noch Parteitag gewesen. Und ich lag Sonntagmorgen in meinem Bett, ich konnte nicht aufstehen, weil ich so durch war, weil ich einfach so, du checkst dann erst, was eigentlich gestern passiert ist. Weißt du, du bist wirklich von morgens, ich weiß nicht, wie viele O-Töne ich gegeben habe an diesem Samstag. Es gibt immer so ein Anzeichen bei mir, wenn so mein Lachen, wenn man so lächelt und man hat zu oft gelächelt an dem Tag, so dann wird es so verkrampft und man kann nicht mehr richtig lächeln. Dann gehe ich immer. Und das war genau so ein Moment, das war echt einfach, das geht nicht. Das kann man einer 18-Jährigen, die vom Dorf kommt, einfach wirklich nicht antun eigentlich.
Also ich glaube, jede Person wäre damit erstmal überfordert dann auch. Und also, ja, da kommt hinzu, du bist 18, kommst vom Dorf und dann ist es irgendwie, du wolltest ja für irgendwas dich halt engagieren, aber bereitet einen ja auch wahrscheinlich niemand so richtig darauf vor, so.
Ja, also man hat schon, ich hatte echt das Glück, dass ich irgendwie sehr früh Manuela Schwesig kennengelernt habe, die mir echt irgendwie viel geholfen hat, immer, wenn ich irgendwie Sachen hatte oder einfach mich immer an solchen Momenten einfach an die Hand genommen hat und gesagt hat, so, hey, wir irgendwie machen das jetzt. Aber natürlich irgendwie so, keine Ahnung, habe ich an diesem Parteitag auch zum Beispiel ein Phoenix-Interview gegeben. Da würde ich jetzt, ich breche zusammen, wenn ich das jetzt sehe, ganz furchtbar nur floskeln und ich bewege mich wie so eine Politikerin, weil ich einfach nicht wusste, wie man das macht. Also ich wusste nicht, dass man das auch machen darf, einfach normal und wie man selbst zu reden und einfach wirklich live Gedanken zu formulieren, sondern ich dachte einfach, ich mache das, wie alle Politiker das machen. Und deshalb ist es wie so eine 18-jährige Puppe, stehe ich da und gebe irgend so ein ganz random Interview. Das ist einfach ein Teil davon, wenn man irgendwie so halb in der Öffentlichkeit aufwächst.
Ja, unsere Folge erscheint dann ja ungefähr zum 3. Oktober. Was würdest du sagen, wie vereint ist Deutschland für dich?
Also ich glaube, es ist schon ein großes Ding, dass dieses Gefühl bei vielen Ostdeutschen einfach noch nicht da ist von der Einheit. Und ich weiß, dass das viele Westdeutsche nicht teilen und sich irgendwie das Märchen von der deutschen Einheit und Einheit feiern. Immer weiter ausmalen und einfach sagen, ja, okay, aber es ist jetzt schon so lange her. Aber wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele Unterschiede es doch noch gibt, also du hast die mediale Berichterstattung als einen Teil angesprochen, die wirtschaftliche Situation ist natürlich aber auch total relevant, also die Verteilung von DAX-Konzernen, die Rolle von Führungskräften ist dieses ganze Thema Führungskräfte ist ein Riesenthema. Meine ganzen Vorbilder in der Justiz, in der Politik, das sind überwiegend Westdeutsche, weil es einfach keine Ostdeutschen gibt, an die man sich hängen kann sozusagen oder wenig Ostdeutsche gibt. Das Thema Vermögen ist für mich auch total wichtig, dass die allermeisten Leute, die irgendwie junge Ostdeutsche sind, sehr wahrscheinlich einfach nichts erben werden, weil irgendwie die Erbmasse sozusagen im Westen liegt. Und es ist natürlich, sag mal, subjektiv, ja, es ist auch blöd, aber es geht ja vor allem darum, wie sich das Land entwickelt und natürlich, wenn irgendwie die Startchancen schon so unterschiedlich sind und dann auch natürlich ist natürlich die Frage, was macht man dann damit? Baut man Häuser oder gründet man Unternehmen? So entwickeln sich ja Landesteile dann doch wieder unterschiedlich weiter und es verfestigt sich einfach und das man dann schon als junger Mensch auch schon unterschiedliche Startbedingungen hat. Das finde ich eben so schlimm. Also hätten wir jetzt Altlasten, wo wir sagen würden, mit den nächsten zwei Generationen hat sich das sozusagen, dann wäre ich irgendwie beruhigter, aber das sehe ich noch nicht so richtig. Vor allem, weil ich auch in der Politik irgendwie nicht so richtig die ernste Debatte darüber sehe, sondern es wird immer so ein bisschen besprochen und dann sind alle kurz empört nach Wahlen. Aber es gibt diese richtig ernste politische Diskussion gibt's nicht.
Dann machen wir mal einen kurzen Zwischenstopp. Wir haben eine Rubrik namens fühl ich nicht. Und ich nenne dir jetzt ein paar Aussagen. Und du kannst dann ja mal sagen, fühl ich oder ich fühl ich nicht. Und auch gerne was dazu ausführen. Die erste Aussage ist, sich manchmal nostalgisch fühlen.
Fühl ich in Situationen, wo ich wirklich irgendwo im tiefsten Westdeutschland bin und irgendwie die Leute sind ein bisschen komisch und so, verstellen sich so einen auf seriös und sind unehrlich und ja, in diesen Momenten bin ich so nostalgisch im Sinne von irgendwie beam mich zurück. Also nostalgisch eher im Sinne von, ja, jetzt nicht irgendwie dieses Abkulten, dieses Kulturelle, was das glaube ich auch meint, sondern eher nostalgisch im Sinne von, ich träume gerade in meinem Kopf davon, zu Hause zu sein.
Die nächste Aussage ist auch ganz klassisch. Der Osten ist nationalistischer, mehr rechts als der Westen.
Fühle ich nicht, weil irgendwie überall gibt's Faschos. Also es ist halt, ja, finde ich irgendwie, keine Ahnung. Ich finde es irgendwie so komisch, das so zu pauschal zu sagen. So natürlich haben wir irgendwie, natürlich wählen viele Menschen AfD. Natürlich sind viele Menschen bei uns rechts. Das ist einfach so. Wir haben ein großes Problem mit Radikalen, die irgendwie auch gewalttätig sind. Dieses Problem gibt es in Westdeutschland aber auch. Und ich glaube, man muss beides sehr ernst angehen, ohne irgendwas relativieren zu wollen oder so. Und da irgendwie, also was ist denn das für eine Aussage? Ja, im Osten sind die nationalistischer irgendwie als im Westen oder so. Ja, ist überall scheiße. Ich kann das jetzt nicht quantifizieren. Also ich weiß jetzt nicht genau, wo wie viele Nazis wohnen. Aber was ist das auch für eine dumme Diskussion? Also
ist, ja, Nazis sind scheiße, egal wo sie wohnen.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, das ist ja, aber genau, das ist ja auch, wie wir jetzt schon gesagt haben, in der Berichterstattung wird es ja so oft so suggeriert, dass es einfach so ist. Und dann die letzte Aussage ist, die Menschen in Ostdeutschland haben einen stärkeren Zusammenhalt als im Westen oder sind sich immer noch ein bisschen näher.
Das fühle ich, glaube ich. Also zumindest meiner Wahrnehmung nach, die natürlich immer subjektiv ist und null auf Zahlen gestützt, habe ich schon immer das Gefühl, dass es einfach, man hilft sich mehr, man ist mehr füreinander da, die Gemeinschaften sind andere. Aber das ist auch, ja, keine Ahnung, kann ich jetzt auch pauschal für den Westen irgendwie nicht jetzt negieren oder so. Das ist halt auch, also mein Gefühl ist ja von meiner Erfahrung, aber kann auch sein, dass es überhaupt nicht stimmt und dass es im Westen, Westdeutschland auch super ist. Aber klar, aus der Geschichte und ist das schon einfach gelernter, wenn man das so sagen kann.
Ja, aber es geht ja hier auch um dein Gefühl vor allem. Also es ist ja immer
stimmt, fühl ich.
Subjektiv. Genau, also so. Dann kommen wir schon zum Abschluss. Das interessiert mich natürlich noch so ein bisschen. Also hatten wir jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten, die Zukunft von Ostdeutschland und was denkst du, könnte junge Menschen wirklich irgendwie mehr motivieren, sich auch zu engagieren, politisch, aber vielleicht auch ökologisch, das ist ja auch ein großes Thema natürlich, Klima. Ja, was wünschst du dir da für junge Menschen in Ostdeutschland?
Ich glaube, es geht nicht nur um junge Leute in Ostdeutschland, sondern generell in Deutschland oder auch Europa, wenn wir hier europäische Reihen haben. Ich glaube, man, guck mal, jeder geht irgendwie mit offenen Augen durch die Welt und sieht Sachen, die einen stören oder Ungerechtigkeiten, die man wahrnimmt, auch wenn sie einen selbst nicht betreffen. Und es bringt nicht so viel, sich andauernd drüber aufzuregen, sondern man muss halt irgendwie einfach was tun. Und ich finde viele Politiker auch blöd, aber genau das ist ja der Sinn dahinter, dass man dann einfach sagt, okay, dann muss ich halt jetzt selber ran und mich einbringen und irgendwie meine Stimme in den Parteien laut machen oder in anderen Initiativen. Weil ich oft wahrnehme, dass viele dann sagen, ja, okay, aber die Politiker sind so öde oder die Parteien sind so langweilig. Ja, sind sie, aber mach's besser. Also wir können ja diesen Ist-Zustand nicht einfach so beobachten nur, sondern wir müssen halt uns engagieren und was tun. Und das ist halt am Ende ist unsere Zukunft. So, die Leute, die jetzt gerade in Verantwortung sind, die sind schneller tot als wir wahrscheinlich. Deshalb müssen wir da einfach unsere Zukunft jetzt auch mal einfach selbst in die Hand nehmen. Und das würde ich mir wünschen, dass es viel mehr junge Menschen auch machen. Und ich meine, Jugend ist ja auch super aktiv. Aber gerade, wenn ich das noch kurz anfügen darf, beim Ostdeutschsein, so, ich meine, wir kulten oft den Osten ab mit Pfeffi und Kling-Klang und vielleicht auch manchmal in der DDR fahren in der Scheune. Aber dass man sich dessen auch bewusst ist, dass Ostdeutschsein nicht nur was Kulturelles ist, sondern dass es auch eine politische Dimension hat und dass wir benachteiligt sind und dass wir das in die Hand nehmen können, damit, keine Ahnung, meine Kinder das mal irgendwann vielleicht nicht mal mehr müssen und sich dann als EuropäerInnen oder Gesamtdeutsche oder whatever definieren können.
Ja. Ja. Das ist schön gesagt.
Danke.
Ja, ich glaube, da sind wir am Ende. Außer gibt es noch einen letzten Gedanken, den du teilen magst mit uns?
Der 3.10. gehört abgeschafft.
als Feiertag.
Ja.
Also du möchtest ab sofort am 3.10. arbeiten?
Das ist, also ich glaube, der Arbeitstag ist mir irgendwie dann auch egal, aber ich habe das schon öfter vertreten, deshalb dachte ich, das ist mal ein guter Abschluss jetzt, der 3.10. einmal ein komplett konstruierter Feiertag ist. Ich meine, Schwerin wird dieses Jahr stabil, weil Roland Kaiser for free spielt.
Wow, okay, dann komme ich immer nach Schwerin.
Ja, ich glaube, die Wiese wird sehr überlaufen sein. Deshalb wird es, glaube ich, mal ein cooler 3.10. und nicht nur so eine Politikveranstaltung. Aber ja, an sich ist das ein konstruierter Feiertag, wo, glaube ich, auch weder ein Ostdeutscher noch ein Westdeutscher sagt, dass er da irgendwas fühlt.
Doch, als die Luftballons da, irgendwann war das, weiß ich auch nicht, vor knapp 10 Jahren aufgestellt wurden.
Ja, es ist schon einfach alles ein bisschen cringe und deshalb, ich glaube, wenn man Leute erreichen will, muss man es anders lösen oder halt mit Roland Kaiser und irgendwie solchen Acts, finde ich aber auf jeden Fall schon mal besser. Aber ja, 9.11. ist auch jetzt nicht die beste Option, aber da vielleicht einen universellen Gedenktag draus zu machen, weiß ich nicht. Habe ich noch keine abschließende Meinung zu, aber den 3.10. finde ich auf jeden Fall nicht gut.
Okay. Ja, Lilly, dann wirklich vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank, dass du da warst. Hat mich total gefreut, mit dir zu sprechen.
Hat mich auch gefreut. Danke dir.
Das Gespräch mit Lilly war super informativ und ich habe auch gemerkt, wie politisch aufgeladen das Thema rund um ostdeutsche Identität ist. Für mich hat Lilly vor allem klargemacht, dass noch viel passieren muss, um nicht mehr in den Kategorien Ost und West zu denken. Aber auch, dass es nun mal Unterschiede in der Sozialisierung gibt und sie auch nicht einfach weggehen werden. Zum Beispiel mit dem Blick auf die Probleme in Ostdeutschland, wie man sich engagieren könnte für eine positive Veränderung. Ich sage lieben Dank für das schöne Gespräch, Lilly, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch gerne oder teilt die Folge. Vielen Dank und bis bald.
Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Nele Heimann und Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose, Max Wiegand, Nele Heimann und Nina Sabo.